Wir haben einen Jakobusbrief und ich werde den Jakobusbrief weitermachen. Und die, die letztes Mal waren, ich wollte eigentlich schon letztes Mal über das reden. Ich habe dann auch sehr kurzfristig das Programm über den Haufen gerührt, das passt irgendwie nicht. Und dann kommt es halt eben heute. Wir haben schon fest, dass der Jakobus relativ direkt und klar redet. Und es kommt jetzt ein Abschnitt, wo er wieder sehr direkt und klar redet. Und es tut mir, muss ich sagen, einen relativ heftigen Abschnitt, wo er schon sehr, sehr deutlich mit den Leuten redet. Und darum ist es mein grosses Anliegen, dass wir es richtig verstehen, was er in diesem Text hier will sagen. Der Text ist sehr direkt an uns alle gerichtet, von dem her. Und bringt natürlich ein paar interessante Herausforderungen in sich in meinen Augen. Und ich werde euch den Text lesen und dann mit euch den anschauen. Ich habe mir einiges Gedanken gemacht und kann mich, ehrlich gesagt, je länger, je besser mit dem Text identifizieren halt einfach. Jakobus 4, 1-12. Wenn wir es lesen, anhand von der Neuen Genfer Übersetzung, ist mich in diesem Zusammenhang sehr gut formuliert, was da drin steht von dem her. Oder? Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, wendet eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Ihr Treulosen, wie ein ehebrechenden Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr die Schriftsage ohne Grund? Mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist. Aber eben deshalb schenkt uns Gott auch seine Gnade in ganz besonderem Maß. Es heißt ja in seiner Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er die Gnade erfahren. Ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, bringt eure Herzen unentschlossen. Klagt über euren Zustand, trauert und weint, aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden, aus eurer Freude Bestürzung und Scham, beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Redet nicht schlecht übereinander, Geschwister. Wer schlecht über seinen Bruder redet oder seinen Bruder verurteilt, redet damit schlecht über das Gesetz und verurteilt das Gesetz, das ein solches Verhalten untersagt. Und wenn das Gesetz verurteilt, spürst du dich als ein Richter auf, statt es zu befolgen. Dabei gibt es doch nur einen Gesetzgeber und nur einen Richter, den, der die Macht hat zu retten und die Macht hat, den Verderben preiszugeben. Du aber, wer bist du, dass du über deine Mitmenschen zu Gericht sitzt? Ist sehr ein deutlicher, sehr klarer Text, und er sagt, hört die Leute, es muss doch nicht erstaunen, wenn ihr es durcheinander habt rumkommen, weil ihr ein Buff habt in euch innen. Jetzt plakativ formuliert. Und er sagt nachher, ja, etwas über uns Menschen aus, wo jemand anderes genau gleich auch gesagt hat, von dem her. Und ich möchte, ja, wenn wir schon dran sind, spielt es gar keine Rolle mehr. Dann können wir ganz gut lesen, was der Paulus, der Römer, schreibt über die Menschen. Römer 3, ab Vers 10. Und Vers 9. Nein, ab Vers 10. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht deiner, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht deiner. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, in ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit, ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer, und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Wir wissen aber, dass das Gesetz sagt, dass das Gesetz denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen den Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt, durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die da glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Paulus und Jakobus sind sich sehr, sehr einig. Es gibt keine guten Menschen. Punkt. Und ich merke, es ist ganz wichtig. Und mir ist aufgefallen, dass die Aussage, die er hier macht, extrem wahr ist. Es ist zu 100% wahr. Wenn ich ein Keder habe mit jemandem, bin ich zu 100% nicht ironisch getroffen. Das ist wahr. Das stimmt. Das heisst, wenn es irgendwo in eurem Umfeld irgendwo ein bisschen kädert, ist in euch etwas nicht ironisch. Und das, was er hier sagt. Und er hat recht damit. Es stimmt absolut. Mir fällt es auf, gerade bei mir persönlich, wenn ich ausnahmsweise mal gut drauf bin, also wirklich gut drauf bin mit dem Herrn, dann kann drumherum vieles passieren und ich reagiere korrekt. Und ich habe 5,5 Monate hinter mir, wo ich sehr ausgefordert bin, wo es hat nicht manche Situation gegeben, wo ich nicht hätte sagen können, genau so ist es, wie ich sage. Wenn es ein Keder ist, ist es, weil ich ungeduldig bin, weil ich etwas anderes will, weil ich da, und das ist so gut formuliert, weil ich hier meiner eigensüchtigen Wünsche und meiner Sachen denen nachhängen, oder? Und es sagt, ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr übel Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt, schreibt der Luther in seiner Übersetzung. Wir Menschen sind einfach schon wahnsinnig schlecht. Und ich wage zu behaupten, wir sehen das nicht. Wir denken viel zu gut von uns. Und zwar allesamt. Mir hat es interessant gedacht, bei diesem herausfordernden Text habe ich keine einzige Verdammnis vom Herrn gespürt mir gegenüber. Dass er würde sagen, du Pfeife, was ist eigentlich so? Ich habe wirklich eine Phase, wo ich das Gefühl habe, meine Güte, was ist eigentlich los? Und woher kommt der Kampf unter euch? Ich weiß, woher der Kampf kommt und ich habe mit anderen Leuten um mich herum. Das kommt ausschließlich von dort her, dass ich persönlich einen Kampf in mir drin habe und mein egoistisches Motiv Vorrang gegenüber dem, was der Herr will. Und dann kommt es einfach nicht gut raus. Und ich sehe das in mir, zum Teil, wie sie letztes Jahr tagtäglich, wie es läuft. Oder? Und meine Gebete sind auch wahnsinnig egoistisch. Das Erstaunliche ist, sie werden auch nicht erhört. Wie ein Stanz. Oder? Und nur das Lesen ist klar. Heißt es nicht, dass man gleich machen frustriert? Das ist absolut nicht das Problem. Ich habe diese Woche wieder meine Lieblingsmusik entdeckt. Von dem her. Und die Texte von diesem Mann sind Texte, die einfach für mich reden. Und haben mich extrem angesprochen, immer wieder. Und spannend ist, wenn ich mit dieser Musik aussetze, es ist Anbetungsmusik, die extrem stark auf die Bibel basiert, ist es Anbetung, die mein Herz sich verändert. Meine Haltung, meine Einstellungen werden gerade anders und es hilft mir extrem vieles verstehen. Und ich brauche das momentan, sonst mache ich es riesen durcheinander. Und ich sehe jetzt warum, der Text passt perfekt dazu. Es ist genau so, wie es läuft. Wir haben ein Durcheinander und der Grund ist, dass wir ein Durcheinander in uns innen haben. Oder? Und ich denke, das ist etwas, wo ich merke, sei es in der Ehe, sei es mit den Kindern, sei es beim Arbeiten, spielt gar keine Rolle. Überall, wenn ich nachher irgendwo angesäuert werde oder was auch immer, ist es meistens so, dass das einfach etwas in mir innen entsprechend ein bisschen etwas brauchte. Oder von dem her. Und er tut das dann ausdeutschen und kommt dann zum Punkt, wo er sagt, wisst ihr was, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Und ich merke einfach, dass dass dort die Frage ist, ja, was ist denn die Welt schlussendlich, oder? Das ist immer so eine Frage, die sich selbst immer wieder stellt, so also aus dem Jakobus, im Johannesbrief. Die Welt, wie sie hier formuliert ist, hat nichts mit der Welt zu tun, wie wir sie sehen. Die Welt ist das, was dominiert wird vom Teufel in Form von all diesen Sachen, die uns reizen und provozieren. Die Welt in dem Sinne, dass sie sind nicht Menschen, sondern das, wo sichtbar wird vom Wirken von denen, die sich nicht vom Herrn steuern lassen, sondern von anderen Sachen. Und wenn wir uns dem gegenüber orientieren, statt dem gegenüber der Herr orientiert, dann gibt es einfach ein Problem. Jesus ist deutlich in seiner Aussage. Er hat gesagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, wie der eine lieben und der andere hassen, wie der eine anhängen und der andere lassen liegen von dem her. Es geht nicht beides. Und ich habe das Gefühl, wir haben ein paar interessante solche Welten um uns herum. Die eine ist der Mammon, der hat formuliert. Ist klar. Alles, was mit Geld zu tun hat, ist das eine. Aber das andere, wo ich denke, wo ein ganz, ganz starkes Thema ist für uns hier in der Schweiz, ist die ganze Unabhängigkeit und der ganze Individualismus. Und man fühlt, okay, ich bin ein Individuum, ich habe mein Recht auf mein eigenes. Der Schweizer ist ein Volk, das sich nicht für fremd bestimmen lässt. Ganz klar nicht. Und das ist das Problem. Dort ist der Kampf für uns zwischen Selbstbestimmungsrecht und Gottesbestimmungsrecht. Und in den meisten Fällen tendieren wir dazu, unserer Selbstbestimmung den Platz zu geben und laufen in dem Innen. Und dort, auch dort gilt, Freundschaft mit der Welt ist Freundschaft mit Gott. Der Mensch weiss nicht, was gut ist für ihn. Sorry, es ist einfach so. In einem selbstbestimmten Leben ist es aber so, dass ein Mensch selber beurteilt, was gut ist für ihn und entsprechend handelt. Und dort geht es dann einfach wirklich wieder Bach ab. Und der Punkt ist der, wenn sie eine Freundschaft mit der Welt ist, Freundschaft mit Gott, heisst es, wenn ich das eine mache, kann ich das andere nicht. Und so ist es. Wenn ich meinen eigennützigen Wunsch nachhänge, dann kann ich es vergessen, dass der Herr etwas machen kann, weil ich beschäftige bin mit meinen eigennützigen Wünschen. Ich beschäftige mit dem, was ich das Gefühl habe, es ist wichtig, es ist gut, und das auch nicht zu brauchen. Und wir können noch weitergehen, wenn wir Matthäus schauen, Matthäus 6, 24 folgende, wo Jesus beschreibt, hört, kümmert dich doch nicht, was dir anliegt, kümmert dich nicht um das, was ihr esset. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wie euch das alles auch zufallen. Und dort merke ich, bin ich schon sehr individuumorientiert und denke, okay, ja, das wäre gut für mich, das könnte ich brauchen, das hätte ich gerne und so weiter und so fort. Von dem her, ja, sind wir schon sehr stark weltorientiert, auch in unserem Denken, auch wenn wir das vielleicht nicht unbedingt wahrhaben. Das Erstaunliche ist einfach, dass es mich so überrascht, wenn ich ausnahmsweise zum Punkt komme, für jemand anderes etwas zu tun, dann kommt der Herr rein. Das ganz, ganz spannend erlebt, gerade gestern Morgen im Männergebet. Ich bin relativ angeschlagen gekommen. Ich war schon verhältnismäßig lang wach für einen Samstagmorgen. Und bin angeschlagen gekommen und habe dann gesagt, was ich brauche. Die anderen haben gesagt, was sie brauchen, was sie beschäftigen in dem Sinn. Und ich habe einen ganzen Haufen bekommen zum Geben. Für andere in Form von Eindrücken, Bibelstellen und so weiter und so fort. Und das zeigt mir etwas auf in dem Ganzen innen. Der Herr will, dass wir sehen, wie schlecht dass wir drauf sind. Das will er. Sonst würde er solche Sachen in die Bibel hineinschreiben. Aber er will das nicht, um uns fertig zu machen, sondern er will das, damit wir lernen, bei ihm das zu holen, was wir wirklich brauchen, für uns und für die anderen. Weil es ist relativ ein grober Abschnitt, der da kommt. Und gleich kippt es dann extrem schnell. Und im Vers 5 sagt, oder meint die Schrift, sage ich umsonst, mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns wohnen lassen hat. Oder? Und das ist wichtig. Wir kommen in dem innen, in dieser Situation, wo es darum geht, zwischen Findschaft und Freundschaft mit Herr oder mit der Welt, je nachdem, welchen Weg, wo man noch immer, kommen wir noch zum Punkt, dass Gott nicht einfach so ein Gott ist. So eine neutrale Person, die da hockt und denkt, ja, es ist schon gut, komm doch vielleicht mal zu mir. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Unser Gott will etwas. Und zwar, dass sein Geist, der uns gegeben hat, Platz bekommt. Und er wacht über den Geist extrem gut. Und wehe, wir machen etwas mit dem Geist, der ihm nicht passt, dann können wir es spüren. Sorry, es ist so, das tun sie vielleicht ab, aber es ist genau so, wie es ist. Und wir werden garantiert die Hammer reinlaufen bei ihm, wenn wir seinen Geist angehen. Und darum sagt er so, das ist interessant, dass die Bibelstelle da kommt nachher, die ist mehrfach dann, der Herr ist ein Eifersüchtiger Gott. Im Alten Testament haben wir gesehen, wie eifrig er ist, um sein Volk zu schützen. Genauso eifrig ist er auch dran, uns zu schützen in dem Teil, wo wir ihm gehören. Der Herr hat den Eifer für das, was er macht. Und er kommt ganz sicher zum Ziel. Das ist das, was ich weiss. Er kommt zum Ziel. Mir vielleicht nicht. Aber er. Und das heisst, er ist eifrig. Eifrig daran zu schauen, dass sein Geist, der uns wohnt, entsprechend Platz bekommt. Und dann geht es weiter. Das heisst eben, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das heisst, dort, wo wir zum Punkt kommen, sagen, okay, ja Herr, es ist jetzt definitiv so. Es ist so, dass ich wirklich einfach als Mensch, so wie ich auf die Welt gekommen bin und zum Punkt gekommen bin, wo ich die Erkenntnis von Gut und Böse bekomme, einfach schlecht bin. Ich bin einfach ein Mensch, wo sich entsprechend am anderen orientiert. Aus mir heraus kommt jetzt einfach wirklich nichts Gutes. Oder? Und das Spannende ist, der Jakobus weiss schon, wer welche Sachen schürt, oder von dem her. Und er sagt, nun Gott untertan widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Und das ist so. Das ist so. Entweder tun wir uns. Das ist ganz spannend, wir haben gestern ein Movie geschaut. Gestern habe ich auch 3 geschaut daheim. Und dort ist es so eine Phase, wo es darum geht, wo sie müssen, um das Böse zu besiegen, gewisse Sachen zusammensammeln und auf dem Weg lauert Versuchung. Und der Versuchung erleidet, kommt nicht mehr weiter. Und das ist so interessant gemacht in diesem Film, es kommt so gut rüber, wie du dich richtig musst entscheiden, dieser Versuchung zu widerstehen, für das du weiterkommst. Der C.S. Lewis hat schon gewusst, was er alles verpackt hat da drin. Es ist wirklich cool. Und es hat einen Haufen Botschaften drin, von dem her. Und eine ist eben die, dass dort, wo sie den Versuchungen nicht widerstehen, einfach wirklich sie schwer vom Kurs abkommen. Von dem her. Aber dort, wo sie nicht widerstehen, dann gehen die Versuchungen weg. Dann sind sie weg. Dann verschwinden sie. Es ist so, wenn wir dem Teufel widerstehen, wieder fliehen. Der Punkt ist einfach der, und das merke ich für mich, mehr und mehr, es ist absolut entscheidend zu erkennen, wie meine Natur ursprünglich gestrickt ist. Und zu wissen, was dort rauskommt. Und entsprechend mich eben genau das machen wir am nächsten Vers, manchmal naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, oder? Und ich merke eben mit diesen Liedern, ich kann nicht mehr Gott wirklich wieder näher von dem her. Und wenn ich mich Gott näher, dann fängt sich wirklich mein Herz an zu verändern. Und ich habe viel geklettert mit dem Herr die letzten paar Monate. Mit dem Kehren. Und man sieht, was ich denke. Ob es jetzt etwas nützt oder nicht. Es spielt keine Rolle. Das Spannende ist, eines von den Leuten sagt, hey, es ist völlig ironisch. Du musst dem Herr aber sagen, was du denkst. Es ist gescheiter, als irgendetwas vorzuzeichnen, was überhaupt nicht stimmt. Weil der Herr weiss es ja sowieso. Von dem her. Und das Spannende ist, wenn du dich fast von Gott nähern, dann und wirklich ehrlich bist mit dir selber, dann fährst du wirklich merken, okay, ich glaube, es kommt tatsächlich nicht so übermäßig viel Gutes aus mir raus. Also wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn ich würde der Herr bitten, dass er an meinem Herz arbeitet, oder? Und nachher kommt das, was der Jakobus hat, hört, das könnt ihr machen, und das ist das, was dran ist von dem her. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Oder? Zum Herrn gehen oder Herr bitten, dass er uns vergibt, dass er uns putzt, dass er uns unsere Unentschlossenheit, unsere Gespaltenheit wegnimmt und wir uns wirklich konsequent auf etwas fokussieren von dem her. Weil als das Interessante ist, der Epheser schreibt Paulus, dass sagt, das Ziel ist ja, dass wir nicht genau von jedem Wind vor einer Leere hin und her treiben werden, sondern dass wir fest können werden in dem Ganzen. Und für das müssen wir uns schlicht und ergreifend dem Herrn nahe und ihn um Vergebung bitten. Und ihn bitten, dass er einfach wirklich an unseren Herzen mächtet. Und ich merke, es ist schon heftig, der letzte Jahr. Ich merke, es ist wirklich gut für mich, zu sehen, wie schlecht dass ich wirklich bin. Das ist gut. Das hilft mir schlussendlich. Es ist nicht einfach. Weil, wenn ich meine Geschichte anschaue, habe ich ja nicht wirklich Grobes gemacht. Im Gegenteil, ich bin schon lange mit dem Herrn unterwegs und habe schon lange versucht, irgendetwas für den Herrn zu tun. Und gleich ist es gut für mich zu sehen, dass auch in mir extrem viel Dreck hockt. Und das Spannende ist, ich merke nachher, gerade für so Situationen wie zum Reden oder was auch immer, bin ich extrem darauf angewiesen, dass der Herr irgendetwas tut. Ich habe früher weniger gedacht, schon immer, das ist logisch, aber weniger gedacht, ich brauche den Herr wirklich in so Situationen. Schließlich weiss ich schon etwas, oder? Dann kann ich etwas von meinem Wissen weitergeben aus dem Wort Gottes. Und wenn die Bibel vorliest, ist es nie falsch in dem Sinn. Das ist so, oder? Und gleich merke ich, dass der Herr in dem Ganzen innen ganz klar etwas anderes machen will. Und zwar viel mehr aus uns raus das Zeug rausnehmen, das uns nicht nützt und uns wirklich füllen mit dem, was uns wirklich etwas nützt. Und das ist das, was er gibt. Von dem her. Dass wir das, was er für uns parat hat, wie er über Sachen denkt, über Situationen denkt, dass wir das nehmen und weitergeben. Und nicht unsere eigenen Weisheiten oder das, was wir gelernt haben, in dem Ganzen von dem her. Und das Spannende ist, der Herr eben, wie ich gesagt habe, das ist etwas, was mich wirklich spannend hat. Der Herr hat mich nicht einmal verurteilt in den letzten paar Monaten, ob schon das Gefühl hat, er hätte locker können. Das macht er eben dann nicht. Und seine Gnade ist dann gleich gross über unser Leben, oder eben noch viel grösser über unser Leben, je mehr, dass wir realisieren, was wir alles nötig haben. Dass er dann entsprechend etwas daraus machen kann, von dem her. Und er macht das dann auch. Er ist gnädig im Ganzen innen. Und wenn wir uns bereit erklären, etwas für jemand anderes zu tun, dann ist er ganz, ganz nach. Dann ist er sofort da und gibt uns etwas. Aber dort, wo wir auf die egoistische Mülle in Wasser sammeln, dann gehört, dort hat er ein taubes Ohr. Dort hat er wirklich ein taubes Ohr. Er weiß warum. Er weiß ganz genau, dass es nicht gut tut. Man weiß ganz genau, dass er unsere egoistischen Motive nicht muss nähren muss. Weil die fördern nicht etwas Gutes in uns, sondern fördern Sachen, die schlussendlich einfach uns überhaupt nicht nützen und uns sogar Schaden zufügen. Oder? Ich merke, der Text, der Abschnitt ist schon sehr deutlich in seiner Ausdrucksweise. Und gleich merke ich, dass es wirklich wichtig ist für uns, dass wir zu dieser Realisierung kommen, dass wir einfach eben wirklich nichts Gescheites in uns tragen. Und auch der Text und das Verständnis entsteht bei mir, trägt dazu bei, dass ich die Aussage von Paulus kann verstehen, wenn es hat mir als dem Allergeringsten. Oder? Paulus war ein Mann, der gewusst hat um die Schwäche von seinem Fleisch. Und zwar sehr deutlich. Nicht nur in einem Belang, sondern in Mengen Belangen. Und ich bin überzeugt, dass er aufgrund dessen so eine wahnsinnige Autorität vom Herrn bekommen hat. Weil er gewusst hat, aus mir rauskommt nichts Gutes. Er schreibt es den Römer auch entsprechend ausführlich und sagt, hey, wisst ihr was, das Gute, was ich machen kann ich nicht. Und wegen dem mache ich das, was ich nicht will. Aber in dem Innen entsteht extrem viel Gutes für andere. Wenn ich denke, was der Paulus uns alles Gutes da hat, mit dem, was er gemacht hat, mit dem, was er niedergeschrieben hat, in der Bibel nachher, und der Herr gefunden hat, das gehört in das Buch, würde ich doch behaupten, das stimmt, ich meine aber, ich habe den Geist Gottes auch. Was er sagt. Von dem her, oder? Und er hat nicht nur den kleinen Geist Gottes, sondern einen Haufen Geist Gottes und entsprechend vielen Menschen wirklich können helfen können, dem nachher. Aber ich bin überzeugt, dass er die 14 Jahre des Tarsus braucht, um dieser Erkenntnis zu kommen, dass er aus ihm heraus nicht wirklich gut kommt. Und wegen dessen, wenn er sich entschieden hat, dass er den Herr gibt, weiterzugeben, weil er ganz genau weiss, dass dort etwas Gutes daraus rauskommt. Darum, bei aller Heftigkeit von den Aussagen, die hier sind, wo ich merke, sie sind nicht gefiltert für spezifische Leute, sondern das gilt für alle. Er tut hier nicht eine spezielle Gruppe von Leuten adressieren. Der Jakobusbrief geht an alle Christen. Egal wo. Und er adressiert das auch entsprechend einfach in dem Innen. Und ich bin überzeugt, dass der Jakobus weiss, von was er redet. Der Jakobus war ein Bruder von Jesus und war am Anfang nicht wohlgesinnt seinem Bruder gegenüber. Er war also ein Halbbruder von ihm, in dem Sinn, von Jesus selber. Er hat nicht den gleichen Vater gehabt, das ist ja klar. Aber die gleiche Mutter. Und er war ihm nicht wohlgesinnt, hat aber echt den Bogen gemacht, er ist einer der absolut führenden Männer geworden. Und ich bin überzeugt, dass er sehr viel realisiert hat. Wie viel schlecht sie im Innen ist. Und darum kommt er auch zum Punkt, wo man so etwas sagen kann. Und sagen, wisst ihr, warum das so ist, dass die so ein Durcheinander haben? Oder manchmal ist es keiner mit den anderen. Weil in euch immer ein Durcheinander ist. Weil in euch innen der Kampf herrscht zwischen dem, was ihr wollt, und dem, was der Geist Gottes will. Wir sagen euch eins, der Geist Gottes ist gut, und das, was ihr wollt, ist schlecht. Punkt. Nicht irgendetwas anderes. Ja, lassen wir uns nicht frustrieren von dem, aber lassen wir uns herausfordern. Der Punkt ist der, ihr könnt euch nicht gut retten. Wir können uns nicht gut retten und nicht gut schaffen. Das ist so, der Paulus sagt, nicht, dass wir jemanden denken, dass wir mit dem Werk irgendetwas erreichen könnten. Das ist das, was wir vorhin gelesen haben, Römer 3. Sondern einzig und allein durch Gnade Gottes ist es so, dass wir eine Chance haben, Herr, und zwar nur wegen dessen. Es gibt keinen einzigen, der durch irgendwelche Art und Weise von seinen Taten etwas dazu beisteuern könnte. Darum, je früher, das ist schon mal spät für mich, die ich mir manchmal, je früher, dass wir zur Erkenntnis kommen, dass wirklich nichts aus uns rauskommt, desto schneller fangen wir auf am richtigen Ort anzapfen. Oder? Weil ich merke, es ist unglaublich, was aus uns Menschen rauskommt, Und ich merke, in dem Sinne habe ich auch festgestellt, ich will mich davor scheuen, wenn irgendjemand plötzlich eine dumme Tat tut, sagen, das würde mir nie passieren. Das ist absolut arrogant. Dann kommen wir zum abschließenden Abschnitt dort, was heisst, tut einander nicht be, vor allem nicht verurteilen, weil wenn du etwas verurteilst, tust du das Gesetz, und das Gesetz sagt dir ganz klar, dass du das nicht kannst. Weil du das Gesetz nicht kannst messen. Es gibt ein einziger, der das kann, das ist der Herr. Das ist entsprechend der, der entscheidet, ob ein Ja oder Nein. Oder? Und er, ja, er kommt eine entsprechend herausfordernde Frage, in dem Sinne abschließend, wer bist du, dass du andere überhaupt kannst beurteilen oder verurteilen. Und dann merke ich, da bin ich sehr schnell gewesen früher. Heute ist es echt anders. Ich würde mich nicht mehr getrauen zu sagen, das ist so eine dumme Idee, das würde mir nie passieren. Weil es geht wahnsinnig schnell. Wahnsinnig schnell. Viel schneller, als wir denken. Und wir machen eine riesen Dummheit. Eine riesen Dummheit, nicht nur eine kleine. Und es braucht echt nicht viel. Wir müssen nur lang genug unseren egoistischen Motiv nachhängen. Und dann ist der Mist geführt. Und dann kippt es wahnsinnig schnell. Und der Herr weiss das. Und darum warnt er so vor so Sachen. Er sagt, hört, kommt in meine Nähe. Räumt auf in euch innen. Putzt euch ein Hemd. Macht euch fest, wenn ihr wollt. Und tut euch mir unterordnen. Und nicht eurem eigenen Willen. Wenn ihr wollt, eine gute Zukunft habt mit mir. Oder? Und ich kann es nicht sagen, es ist einfach wirklich absolut wahr, was in diesem Abschnitt steht. Es ist einfach zu 100% so. Und ihr mögt noch so gut denken wie mir, ich weiß, dass es stimmt für mich, was da drin steht. Es ist genau so. Oder? Und es ist meine Entscheidung, immer wieder zu sagen, Herr, ich komme in deine Nähe, auch wenn ich böckelt habe, das Gefühl habe, du hättest etwas machen für mich. Ich komme in deine Nähe und sage, Herr, du hast recht. Ich muss nicht mit dir rechten. Mhm. Und gleich können wir, wenn wir herausgefordert werden, und der Herr in die Schuhe geht, und das macht er übrigens, können wir auch mal ein kleiner Bluse bekommen und sagen, Herr, jetzt mal nicht mehr. Das ist nicht verboten. Es wäre falsch, wenn wir nicht mehr sagen, ja, Herr, es geht mir immer noch gut. Der Herr weiß ganz genau, wie es geht. Darum ist es so wichtig, dass wir ehrlich sind ihm gegenüber. Und zwar wirklich ehrlich. Und darum heisst es so, in den Sprüchen, er lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Oder? Und Aufrichtigkeit hat sehr stark damit zu tun, zu erkennen, was wirklich in Sinn ist. Und das zu akzeptieren und das dem Herz zu unterordnen, damit er es ändern kann. Und das ist das, was er hier sagt. Er sagt auch, wie es geht. Das ist wichtig. Es ist nicht so, dass er sagt, ja, ihr müsst, sondern er gibt uns eine ganz klare Anweisung, wie wir das machen können. Vers 7 bis 10 ist genau beschrieben, was wir müssen machen müssen, damit wir dort unser Herz verändern können. Und ich merke, ich will mit dem nicht verschliessen. Dass ich dort immer wieder in die Mühle reinkomme, oder wo ich sage, Herr, jetzt hast du mir die Schuhe genommen und es kommt wirklich für, was in mir drin ist und das ist nicht wirklich schön. Aber du tust trotzdem etwas mit dem, was ich kann. Und der Herr ist nicht nur einfach zwischen, das ist mir einfach wichtig, der Herr ist nicht nur einfach so, wenn ich fromm rede, da für euch, ich sage es mal so plakativ, Bimmer. Ich hatte letzte Woche im Geschäft eine Situation, wo der halbe Betrieb wahnsinnig geworden ist. Und dann habe ich gesagt, hört, die Leute dieser Person an, dieser Person angerufen, das war ein Telefon für 20 Minuten, das war alles erledigt. Ich habe eine Mail geschrieben und dann kommt von unserem Headkey-Account, weiss ich was, Manager, zum Manager, genau so machen wir es. Und alle waren ruhig gewesen. Alles, das ganze Ghetto vorbei. Der Herr segnet das, was wir machen, wenn wir nicht Wasser auf die eigenen Mühlen sammeln. Das ist seine Verheißung, das gibt es nicht nur ein Vers. Da gibt es Dutzende von Versen im Wort Gottes, die genau das sagen, dass dort, wo wir zwei von anderen Menschen suchen, am besten noch mit dem Herr im Hinterkopf, das ist noch viel besser, dass er dann wirklich segnet, was wir machen. Egal, wie schlecht das unser Herz innen drinnen ist. Wenn wir uns dessen bewusst sind, aber beim Herr anhängen, wird er das, was wir machen, segnen. Wird uns Kraft geben, die Teufel zu widerstehen und uns können zwergen gegen all das, was uns angreift. Und ich merke, je mehr wir uns bewusst sind, wie schlecht das sind, desto mehr, wenn wir es richtig machen, fokussieren wir uns auf den Herrn, desto mehr Kraft kommen wir von ihm über. Und die Kraft ist die andere als meine Kraft. Die hat dann wirklich Kraft. Und das verändert eben das Menschenleben um uns herum. Und das bringe ich nicht her. Und ich bin überzeugt, das kommt mir zu Gedanken, wirklich so, ich bin überzeugt, wir versuchen krampfhaft unseren Partner oder unseren Kollegen zu verändern. Mit allem, was wir nur können. Und es geht nicht. Wisst ihr warum? Es ist mein egoistisches Motiv, das sagt, der muss anders werden. Es wird nicht klappen. Es wird nicht gehen. Genau aus diesem Grund wird es der Herr auch nie erhören. Wenn wir uns verrecken, die Leute um uns herum verändern. Es geht nicht. Es geht nur dort, wo wir das Wohl vom anderen suchen. Wo der Herr uns vor Augen malt für die andere Person. Dort passiert etwas, aber nur dort. Oder? Darum ist es entscheidend, dass wir gerade in unserer Partnerschaft oder in unseren engen Beziehungen zum Herrn gehen. Und was ist das Interessante? Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen in Wankelmütig. Nicht rein die Hände deines Partners und heilige das Herz deines Partners, sondern dein Herz und deine Hände. Oder? Wie wichtig. Genug aufgeladen. Herr, du hast recht mit dem, was du hier schreibst. Es ist so. Amen.